Damals, als wir gestartet sind, war die Startup-Raum an der TU war ein Seminarraum. Mittlerweile gibt es ein ganzes Zentrum da. Beim Jahrgang hat keiner direkt ein Startup gegründet, jetzt arbeitet die Hälfte in Startups.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge von So tickt Deutschland, und die E-Mail-Adresse, mit der ihr uns erreichen könnt, heißt sotactdeutschland@n-tv.de. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast, Bastian Nominacher. Schön, dass du da bist. Ich sage ein paar ganz kurze Worte zu dir. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Süddeutsche Zeitung hat vor gut einem Jahr getitelt vom Bäckerbub zum Einhorn. Das heißt schon, du kommst aus einer Bäckersfamilie. Du hast eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht, wenn das richtig ist. Hast danach studiert an der TU München und warst dort auch in einer studentischen Unternehmensberatung tätig und hast dann 2011 mit zwei Kommilitonen das Software-Startup Celonis gegründet. Und das gehört jetzt zu den wenigen Einhörnern, die wir in Deutschland haben. Das bedeutet, das ist 1 Milliarde Euro wert oder sogar noch mehr inzwischen. Was macht ihr?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Was wir bei Celonis machen, beschreibt man nur den Begriff Process Mining. Wir nehmen einfach die Daten, die IT-Systeme wie SAP, Salesforce und andere erzeugen, und ermöglichen Unternehmen damit, Transparenz über ihre Geschäftsprozesse zu erhalten. Was bedeutet das? Das sind entsprechende Algorithmen, die diese Daten auswerten, sichtbar machen und damit feststellen können, wo Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, oder wo entsprechendes Verbesserungspotenzial ist.
Warum macht SAP das nicht selbst?
Process Mining lebt wirklich davon, dass man alle Quellsysteme anbindet. Also das ist ein SAP-System, ist relevant, das ist aber genauso CRM-Systeme, andere Datenquellen. Und deshalb ist traditionell ein Themenbereich, der weniger von den eigentlichen, ja, wir nennen das die Transaktionssystemanbieter, analysiert wird, sondern eigentlich eine eigene Disziplin. Ist auch noch relativ jung, also vor 10 Jahren gab es die ersten Veröffentlichungen. Und wir haben damals wirklich angefangen, aus unserer Beratungstätigkeit diese akademische Arbeit von der TU Eindhoven in erste Algorithmen umzusetzen.
Ist Software als Unternehmensberater, stand, glaube ich, mal bei euch selbst auf einer Website, auf eurer Webseite in einem Artikel. Ist das so die Umschreibung, die da passt?
Müssen da, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Also wirklich zu sagen, was machen denn unsere Kunden, wenn sie nicht Celonis einsetzen? Die machen klassische Dinge wie Interviews, wie White-Paper-Sessions oder ähnliches. Ein Kollege hat mir gesagt, unser Hauptwettbewerber ist eine Firma aus dem Mittleren Westen, M-Hosted-Notes herstellen. Das ist eigentlich die Möglichkeit, wie heute Transparenz erzeugt wird. Und deshalb ist, glaube ich, eine faire Umschreibung.
Ich würde jetzt eher mal eine persönliche Frage. Ich komme aus einer Bäckereisfamilie, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, wie kommt man denn dazu, dann ein Studium zu machen? Sie hätten ja auch die Bäckerei wahrscheinlich übernehmen können, oder?
Du.
Dann zu studieren, dann noch ein Startup zu gründen und dann noch 1 Milliarde wert zu werden. Schon ein interessanter Werdegang, oder?
Es war auf jeden Fall ein spannender Ablauf. Ich glaube, was mich dahin gebracht hat, ist wirklich meine Passion für die Technologie. Und seit ich klein war, habe ich mich schon immer damit beschäftigt. Mein Vater war da immer aktiv. Ich kann mich noch erinnern, wir haben zu Hause noch eine Festplatte, die ist ungefähr so dick wie 2 große Bücher, die 10 Megabyte umfasst. Gerne aufgefallen. Haben viel mit QBasic und Norton Commander und Ähnlichem gemacht. Und das war eigentlich meine Leidenschaft. Und das schon während meiner Schulzeit gemacht und mich damit auch beschäftigt. Und deshalb war für mich eigentlich bald klar, auch obwohl die Bäckerei ein Traditionsunternehmen ist, man muss das tun, was einem Spaß macht, und bin so eigentlich in die IT gekommen und habe mich damit beschäftigt. Ein Unternehmen zu gründen war aber eigentlich nie mein Ziel. Da bin ich eigentlich mehr oder weniger hineingestolpert aus diesem Projekt heraus, weil wir so begeisterte Kunden hatten und einfach gedachten, das müssen wir vorantreiben.
Das heißt, ihr habt das Projekt schon in dieser studentischen Unternehmensberatung angefangen, oder wie seid ihr auf dieses Thema überhaupt gekommen?
Genau, damals der CIO des Bayerischen Rundfunks hatte uns gebeten, seinen IT-Service-Prozess zu optimieren. Also wenn jetzt ein Drucker nicht funktioniert, wenn ein Redakteur sich nicht einloggen kann, dann muss das schnell gelöst werden, weil sonst kann man nicht auf Sendung gehen. Und wir haben uns damit beschäftigt, viele Interviews geführt, haben uns mit den Post-it-Notes beschäftigt, und nach 2 Wochen dachten wir uns, wir reden mit 10 Leuten, kriegen 12 Meinungen, aber irgendwie kommen wir nicht zur, wirklich zur Wurzel des Problems. Aber wir hatten einen technischen Hintergrund, meine beiden Mitgründer Martin und Alex. Martin hat Informatik studiert, Alex Mathematik und ich eine Mischung aus Finanzmathematik und Wirtschaftsinformatik. Wir wussten, dass da sehr viele Daten drüber vorhanden sind und die wollten wir natürlich dann nutzen und auswerten.
Wie kann man das jetzt verstehen, was genau da passiert? Geht es darum, den Drucker wieder lauffähig zu machen oder geht es am Ende auch darum, Algorithmen zu finden, um komplizierte Geschäftsprozesse leicht darstellbar für jeden verdaulich darzustellen?
Genau, da muss man jetzt unterscheiden. Der eigentliche Geschäftsprozess hier ist ganz simpel. Jemand hat ein IT-Problem und das muss gelöst werden. Das war das Problem, der Geschäftsprozess, den wir optimiert haben. Und wir haben dann eine Software entwickelt, die die Daten dieses Geschäftsprozesses auswertet und analysiert. Also zum Beispiel entsprechende Schleifen, Verzögerungen, Fehlroutings identifiziert. Okay. Und man muss sich das so vorstellen, wir waren damals in einem Raum, der war so groß, wir sitzen hier in einem kleinen Besprechungszimmer, wir sehen dann quasi an den Wänden ganz viele Ausdrucke, wie der Prozessablauf ist. Und dann sieht man, hey, hier wird es immer falsch geroutet, weil zum Beispiel Daten falsch sind. Wenn wir das beheben, dann dauert es nicht 3 Tage, sondern nur 2 Stunden, bis der Drucker wieder funktioniert.
Also nur IT-Prozesse oder geht es auch um betriebswirtschaftliche und andere Prozesse? Jeden Prozess, den
Sie unternehmen? Jeden Prozess. Genau, wie es dir jetzt auch geht, ging es uns auch damals. Wir haben 1,5 Jahre haben wir nur IT-Prozesse analysiert. Ja. Bis dann lauter Kunden zu uns kamen und gesagt haben, hey, wir können das überall anwenden. Und das ist ein großer Erfolg, also große Grundlage für den Erfolg von Celonis. Heute nutzen über 20 verschiedene Industrien viele der größten Unternehmen der Welt, sei es Telekommunikationsunternehmen, Automobilhersteller, Industrieunternehmen, für hunderte von verschiedenen Anwendungsfällen. Wenn ein BMW hergestellt wird, wenn ein Telekommunikationsunternehmen ein Mobilfunktelefon ausliefert, oder in der großen Lieferkette. Man kann das überall anwenden und das ist auch wirklich spannend, so viele verschiedene Bereiche kennenzulernen.
Nehmen wir nochmal Ihre Bäckerei. Ja. Brötchen wird gebacken, das geht nicht ganz auf. Also wenn das gerade nicht richtig backt, dann können Sie im Prozess ansetzen, Algorithmus.
Genau. Bäckerei ist auch spannend. Also in der Bäckerei Nomenhauer wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, weil die relativ klein...
Da wird es nicht eingesetzt?
Weil es ein handwerkliches kleines Unternehmen ist mit 20 Mitarbeitern.
Okay, da gibt es noch echtes Handwerk, da braucht man das nicht.
Aber ich habe mich letzte Woche richtig gefreut. Wir haben zurzeit die Superfluid World Tour. So eine Tour, die machen wir weltweit, haben wir 8 Stops. Da waren wir in Köln. Und ich habe mich mit einem Kunden getroffen und das war eine Großbäckerei. Habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Die sitzen in Holland und die haben das, weil die haben IT-Systeme dahinter. Im Handwerk wird natürlich nicht, macht das Handwerk aus, aber für die funktioniert das einwandfrei. In der Auslieferung, in der Belieferung, in der Abrechnung, überall, wo Prozesse mit hohem Volumen ablaufen, setzen die es ein. Die sind ganz erfolgreich. Und natürlich habe ich dann auch mein Fachwissen als ehemaliger Bäckersohn eingebracht.
Eure Entwicklung ging ja echt schnell. Ich glaube, ihr wart innerhalb von 7 Jahren schon ein Einhorn, also 1 Milliarde wert. Und ihr habt, wie du selber ja schon gesagt hast, ihr habt Kunden wie Siemens, Edeka, Vodafone und das sind wahrscheinlich nur ganz wenige von vielen. Wie haben die euch das ermöglicht aus der Hand gerissen oder wie, also kamt ihr dann gar nicht mehr hinterher oder wie viel, also das war natürlich harte Arbeit, aber wie habt ihr auch mal einen Punkt gehabt, wo ihr gedacht habt, okay, das schaffen wir jetzt nicht, das ist irgendwie, haben uns doch verrannt oder ging das wirklich so geradeaus nach oben?
Ich glaube, gerade wenn man so ein Unternehmen aufbaut, gibt es viele Auf und Ab, viele Herausforderungen, die wir natürlich über die Zeit auch nehmen mussten. Also wenn man es rein nur mal technisch anschaut, wir sind jetzt in der 5. Generation unserer Technologie und wir mussten immer wieder technische Widerstände überwinden. Am Anfang waren es die Unmengen der Datenansätze. Das, was aus der Wissenschaft kam, ging für ein paar 100 Datensätze. Unsere Kunden haben hunderte von Millionen Datensätze. Da haben wir uns jahrelang damit beschäftigt, wirklich die leistungsfähig genug zu machen und dann weiter das einfach verständlich zu machen. Und jetzt unser letzter Schritt war, unsere Intelligent Business Cloud wirklich breit nutzbar zu machen. Und ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden, Glück, aber wirklich der Fleiß unseres ganzen Teams, Kunde bei Kunde wirklich diese Basis aufzubauen.
Da würde ich gerne nochmal ins Detail gehen, Unmengen von Daten. Also ich habe selber in den 90ern programmiert, ist lange her, mit Visual Basic und so weiter. Da versucht man jeden Ansatz zu ermitteln, zu errechnen und dann mache ich dafür eine Lösung, programmiere das und so weiter. Das kann ja hier nicht funktionieren. Ihr habt, glaube ich, KI auch im Einsatz und so weiter. Macht der Algorithmus quasi, ist der lernfähig, dass er sagt, so jetzt haben wir hier ein Unternehmen, Blackbox, da kommen alle Daten, stopfen wir jetzt in so einen Algorithmus und der wird schon was finden, was hier gerade passiert. Oder müsst ihr dann doch Einzelprobleme selbst programmieren, in die Hand nehmen, da braucht man ja einen Haufen Leute dafür dann.
Klar, nein, das ist, glaube ich, auch das wirklich Wichtige. Das ist eine Grundlagentechnologie, die man nicht auf das Problem anbinden muss und sogar dem Anwender in die Lage versetzt. Wir binden das einmal an die verschiedenen Quellsysteme, wo die Daten sind und dann kann das wirklich direkt mit genutzt werden.
Okay.
Das heißt, ich verbinde das mit dem SAP-System, das sehe ich meinen Einkaufsprozess, das sehe ich meinen Lieferprozess. Oder zum Beispiel, wenn wir beim Thema riesige Datenmengen sind, ein Kunde von uns ist Uber. Die haben einen riesigen Kundenservice, wo Tausende von Mitarbeitern sich um die vielen quasi Kunden von Uber kümmern. Das sind über 50 Millionen Datensätze, die pro Tag in unsere Intelligent Business Cloud gepusht werden und dann ausgewertet werden. Das findet man an, wertet man aus und dann arbeiten die weltweit damit. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. War der erste Kunde, der auch auf unserer neuen Cloud-Lösung dann das ausgerollt hat.
Klingt wie Zauberei irgendwie.
Sie können es selbst ausprobieren. Du kannst es selbst ausprobieren. Und zwar, wir haben jetzt mit Celonis Snap jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, Celonis zu nutzen.
Ach so.
Bis zu einem halben Gigabyte kann man einfach Daten mit reinladen. Es gibt spannende Anwendungsfälle. Wir haben uns vorher hier mit einer Kollegin getroffen. Ja, also hier haben wir ein Beispiel, das drin ist so ein Pizzalieferdienst, wo wir Daten anonymisiert drin hatten. Aber wir hatten das letzte Mal einen Termin mit einer Journalistin, die würde jetzt Daten laden für ihren quasi Artikel-Review-Prozess, wie das reingeht. Wir haben da große Kundeninstallationen, das ist ein bekanntes Beispiel ist Elsevier, einer der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Da sitzt Celonis oben drauf, stellt wirklich sicher, dass diese komplexen Veröffentlichungsprozesse möglichst schnell laufen. Wenn ich schaffe, dass 6 Monate früher das veröffentlicht wird, dann kann die Menschheit natürlich ja eher von dem Wissen profitieren, um das voranzutreiben. Einfach mal einloggen, celonis.com, Snap und ausprobieren.
Ich meine Familie noch datenmäßig aufbereiten. Wachstumsraten der Schuhe. Wann muss ich denn das nächste Paar Schuhe kaufen für meine Kinder? Das kann man schon vorher sagen.
Ja, einfach mal ausprobieren.
Ihr habt ja, ich meine, so eine Unternehmung braucht natürlich auch eine Menge Geld und ihr habt vor allem, glaube ich, 2 große amerikanische Investoren. Ist das, gab es dann niemanden aus Deutschland? Ist das einfach, oder ist das wieder so ein typisches Beispiel, dass man dann für solche Unternehmungen dann doch ausländisches Kapital braucht?
Genau, also wir haben die ersten 5 Jahre wirklich das Unternehmen komplett gebootstrapped aufgebaut. Das heißt, als wir damals die GmbH angetragen haben, muss man 25.000 Euro Stammkapital haben. Die Hälfte haben wir eingezahlt von unseren Ersparnissen. Die Hälfte haben wir persönlich gebürgt und dann ging's los. Mhm. Und nach 5 Jahren haben wir die erste Finanzierungsrunde gemacht. Nicht, weil wir das Geld brauchten, sondern weil uns klar war, Prosman ist eine der wenigen Hochtechnologien aus Europa oder aus Deutschland, die quasi im Softwarebereich, aber man muss in den USA präsent sein, da war noch gar keine Aktivität. Das heißt, wir haben uns genau deshalb Kontakte gesucht, die uns auch darüber bringen können und das mitzumachen. Deshalb gerade mit einem amerikanischen.
Das waren strategische Gründe oder hättet ihr auch hier Investments noch größere bekommen können?
Wir hätten hier auch Investments bekommen können, das interessiert wir, aber wir hätten nicht das bekommen, was wir eigentlich wollten, wirklich diese Expertise für den US-Markteintritt, gerade mit den Advisern. Beide von den Fonds sind aber, also gerade Excel und 83 North, Excel ist der einzige Top Venture Capital Fonds, der auch in Europa eine Niederlassung hat.
Seid ihr auch, ist ja dann quasi wie bei Höhle der Löwen, da wollen die Kunden ja auch nicht immer nur Geld.
Klar.
Es geht ja darum, die Expertise der Investoren zu nutzen.
Das war eigentlich bei uns die Hauptauswahl. Gerade wenn man natürlich erfolgreiches Startup hat, gibt es viele Investoren, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und wir haben uns da wirklich eigentlich das Dream Team zusammengestellt. Mhm. 2 Fonds, die sich da auskennen und jeweils 2 Advisor. Den Alex Ott, der wirklich darauf spezialisiert ist, Software neben von Europa in die USA zu bringen. Und den Carsten Thoma, Gründer von Hybris, eines der großen Technologieunternehmen aus Deutschland, was er dann auch von der SAP gekauft wurde.
Mhm. Wie viele Leute arbeiten jetzt bei euch?
Bei Celonis arbeiten aktuell ca. 800 Mitarbeiter.
Okay, Programmierer, IT-Fachleute und?
Ganz unterschiedlich, aber auch sehr viele Programmierer.
Ja. Ich dachte, dass man da mehr, man denkt ja immer, KI ist so komplex und dann muss man forschen, ehe man dazu was kommt. Aber offenbar, wenn man ein bestimmtes Problem hat, geht das dann einfacher, so ein System aufzusetzen?
Es geht nicht unbedingt einfach, aber ich würde sagen, wir haben gute Leute und wir sind sehr eng an der Forschung. Also viele, wir arbeiten, wir haben unsere Academic Alliance und mit über 200 Universitäten zusammenarbeiten. 15.000 Forscher und Studenten arbeiten jeden Tag mit der Intelligent Business Cloud. Das heißt, wir arbeiten da sehr eng und viele unserer Mitarbeiter stehen eigentlich auch vor der Wahl. Machen die entweder in der Forschung weiter oder kommen die zu Celonis, um das in der Praxis umzusetzen. Und eins darf man nicht vergessen, in dem Bereich sind Daten ja extrem wichtig. Man kann die Algorithmen fast nicht erforschen, wenn man keinen Zugriff hat. Und wir haben so viele hungrige Unternehmen, die was damit machen wollen. Deshalb ist es natürlich ein sehr fruchtbares Umfeld.
Das glaube ich.
Mhm. Ihr habt ja schon einige Preise bekommen und ihr seid natürlich auch mal ein gern genanntes Beispiel auch von Politikern. Ihr hattet auch schon Besuch von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der dann natürlich sagt, dass man so ein Startup wie euch, seid ihr eigentlich nur ein Startup, auf jeden Fall halten muss. Also ist das, was fühlt ihr euch da von der Politik genug unterstützt oder muss da mehr kommen? Oder sind für euch die Standortbedingungen hier super und ihr hättet nie irgendwie den Gedanken, sag ich mal, in die USA zu ziehen oder, keine Ahnung, Luxemburg, whatever?
Genau, also ich denke, es ist ein viel diskutiertes Thema zu den Standortbedingungen. Zum einen, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, was in Deutschland sehr gut ist, muss man auf jeden Fall erwarten, ist einerseits die Ausbildung. Wir haben unglaublich gutes Talent. Ist auch ein Grund, warum wir in München sind, uns da auch sehr gut quasi gefällt und wir da weiterhin bleiben werden, ist, wir haben über 100.000 sehr gut ausgebildete Studenten von TU, von LMU, aber auch von anderen Universitäten. Das ist für uns eigentlich der wichtigste Faktor. Es gibt eine gute lokale Wirtschaft, die relativ breit auch aufgestellt ist. Celonis wäre nicht so erfolgreich, wenn wir nicht im Land wären, wo wir gestartet sind, wo es eigentlich nahezu jeden Wirtschaftszweig gibt.
Lag es aber auch an Bayern oder wäre das auch ein anderer Bundesland?
Land Deutschland oder Land Bayern?
Ich würde schon sagen Land Deutschland. Die Reichweite ist ja ein bisschen weiter. Und ich will nur eins hervorheben. Es gibt Dinge, quasi, wo man verbessern kann. Was gut ist, ist die Frühphasenförderung. Hm. Das Exist-Gründerstipendium, da startet man, da kriegt man am Anfang 2.000 Euro Gehalt. Das ist, reicht aus, um damit zu starten und wirklich auch unabhängig von Investoren ja was zu machen. Das ist super. Was man verbessern muss, ist die Spätphasen. Da gibt es einfach wenige Fonds und Ähnliches, die man da nutzen kann. Und die Bürokratie ist natürlich unglaublich umfangreich. Also die Lohnabrechnung von Celonis ist mittlerweile in einem Monat mehrere Leitsordner hoch.
Das kostet musstet ihr einen extra Algorithmus programmieren?
Ja, also man glaubt es nicht, aber da ist eine Person das ganze Monat damit beschäftigt. Und das ist natürlich...
Traumjob.
Aber das sind natürlich Kosten. Also ein Unternehmen wie Celonis, das erfolgreich ist, kann das mit abdecken. Aber ich denke, wenn man die beiden Dinge angeht, wirklich versucht... Und klar, das ist ein... Aber ich teile nicht die Meinung, dass man das nur potenziell, also pauschal schlecht reden kann.
Ja, ich wollte ja auch mit Bayern jetzt das nicht... witzig machen, sondern eher, den kann man ja beim Namen nennen. Markus Söder hat ja schon einige Sachen ausgerufen, ne? Bayern soll Top-Standort Silicon Valley Europas werden und Hyperloop, ne, Hyperloop glaube ich nicht, aber Flugtaxis und viele, viele Sachen und Startup-Hauptstadt, da hat er viel vor. Wie seht ihr dann den Kampf? Ist das gesund in Deutschland, dass man sagt, wir haben Regionen, die kämpfen vielleicht nicht gegeneinander, aber doch um die besten Bedingungen für Startups und so, oder?
Also ich sehe das immer gespalten. Eigentlich muss man das, wir sehen das als globales Unternehmen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich dann im Wettbewerb aufzureiben. Andererseits natürlich ein gewisser Wettbewerb gut, wenn er auf beiden Seiten das Niveau entsprechend anhebt. Aber wir haben Deutschland, Europa und weltweit unsere Kunden und auch zum Beispiel mit den Unis, die wir zusammenarbeiten. Unsere Fokus-Unis in Deutschland sind nicht nur die LMU und die TU. Es ist natürlich auch das KIT in Karlsruhe, das Hasso-Plattner-Institut, die TU, die HU in Berlin. Das ist... Ich glaube, man darf da nicht so eng sehen, gerade wenn man natürlich auch die USA so ähnlich ist, ein paar hundert Kilometer ist fast keine Reichweite, da kann man, also ich würde es nicht so eng sehen.
Sowieso nicht mehr.
Aber wenn wir schon bei der Uni sind, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man in so einer, ihr seid ja in der Beratung ja auch gewesen ganz am Anfang, wie läuft das dann? Kriegt ihr da eine Aufgabe und könnt euch ein Projekt suchen oder sitzt man da und man überlegt, was kann man jetzt machen, weil ihr seid ja eigentlich quasi dann das Musterbeispiel gewesen, dass man wirklich aus so einem Studentenprojekt raus so eine erfolgreiche Firma gründet. Das ist ja eigentlich so das, womit jede Uni Werbung machen will. Aber wie läuft das dann konkret ab?
Wie läuft das da konkret ab? Also ich kann es natürlich nur von jetzt unserem Beispiel schildern. Grundsätzlich, was ist so eine ständische Unternehmensberatung? Kann ich ja wirklich jedem empfehlen. Also ist einfach eine tolle Möglichkeit, einfach spannende Projekte während dem Studium zu machen und das kennenzulernen. Bei Academy Consult München ist es so, da gibt es Unternehmen, die anfragen, in dem Fall der Bayerische Rundfunk, und dann wird es unter den Studenten ausgeschrieben. Mhm. Und dann kann sich jeder bewerben und dann wird das beste Team besetzt. So sind wir damals gestartet. Und wir haben uns da einfach kennengelernt. Im Rahmen dessen haben wir schon in anderen Projekten zusammengearbeitet. Da haben wir ja das.
Aber da verdient ihr auch Geld schon mit? Also da kriegt man auch Geld mit? Oder wie?
Das wird auch vergütet. Mhm. Wird jetzt nicht reich damit, aber das ist einfach eine, es ist quasi für die Unternehmen ist es attraktiv und auch für die Studenten. Ich denke, die Hauptmotivation ist nicht die Vergütung, sondern das wirklich, was man lernen kann und dass man auch fachbereichsübergreifend da zusammenarbeiten kann, weil wir waren ja alle drei aus verschiedenen Hintergründen, wir hätten uns sonst nicht kennengelernt. Mhm. Alex hat Mathematik studiert, Alex Mathematik, Martin Informatik und ich Finanzmathematik. Kann natürlich sein, dass man sich privat irgendwie über den Weg läuft, aber jetzt nicht.
Das habe ich auch studiert. Finanzwirtschaft.
Finanz, ja.
Bei Kruschwitz.
Ja, ja, wir suchen ja immer noch gute. Bei Celonis gibt es auch viele Finanzmathematiker.
Ja, genau. Ja, gerade du sprachst von Daten an, da fällt mir immer Stichwort DSGVO ein. Ja. Ihr habt es ja offenbar, wenn, wie du das sagst, dann vielleicht einfach. Ihr kriegt von den Unternehmen quasi das geschenkt. Andere Unternehmen haben es ja nicht so einfach. Die müssen sich die Daten immer noch Erlaubnis fragen. Wie ist das bei euch? Ist die DSGVO ein großes Thema oder seid ihr da außen vor?
Wir müssen natürlich auch die Unternehmen um Erlaubnis fragen, beziehungsweise die Daten, wir erzeugen ja keine neuen Daten. Ja, genau. Also wir benutzen eigentlich nur bestehende Daten und laden die mit rein. Und man muss natürlich dann schon sehr stark investieren, und das ist aber unser Leistungsversprechen an die Kunden. Ich denke, das können wir auch einhalten, dass wir wirklich die Daten sehr stark schützen, dass wir die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zum Beispiel das anonymisiert auszuwerten auf einem gewissen Aggregationslevel. Wir haben viele Kunden im öffentlichen Bereich. Das heißt, ich glaube, das gehört eigentlich dazu, dass wenn man so eine Datenanalyse anbietet, dass man dann ein sehr hohes Sicherheitslevel auch bietet. Man muss es auswerten, aber man muss es halt auf eine verantwortungsvolle Weise machen.
Wir hatten halt einen KI-Forscher, der sagte, er macht Sprachanalysen. Früher konnte er die Webseiten einfach mal so trainieren als Daten. Jetzt muss er jede Webseite vorher um Erlaubnis bitten, dass er die Daten drin nehmen kann zum Training. Ne?
Klar, also die Anforderungen steigen natürlich auch. Ich glaube, wenn man es sinnvoll macht, kann man das ja wirklich zum Vorteil nutzen. Also zum Beispiel DSGVO hat da ganz neue Anwendungsfälle dann für Celonis zum Beispiel erschlossen. Wie man dann auch zum Beispiel für jeden Datensatz trackt, gibt es da überhaupt einen Consent, also eine Vorabzustimmung.
So eine Sichtweise haben wir noch gar nicht gehört.
Ja, Geschäft.
Ja, dass man da ein Geschäft draus machen kann. Jetzt gibt es ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, 6 Einhörner. Wenn man mal Großbritannien, waren es 2018 13. USA ist natürlich flächenmäßig was anderes. Da gab es irgendwie 116. Wie können wir denn, ich meine, es muss ja nicht immer ein Einhorn sein, aber wenn alle Studenten bei euch anfangen, ist ja super. Aber wir brauchen natürlich auch mehr Gründer. Wie schaffen wir das denn?
Wie schaffen wir das? Ich glaube, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Es dauert nur noch quasi ein bisschen, bis die Resultate sich zeigen. Also kann ich nur aus meinem eigenen Datensatz.
Aber auch so Technologie-Startups.
Auch den, also als ich damals quasi nur ein paar Anekdoten, damals als wir gestartet sind, war die Startup-Raum an der TU war ein Seminarraum. Mittlerweile gibt es ein ganzes Zentrum da. Meinem Jahrgang hat keiner direkt ein Startup gegründet, jetzt arbeitet die Hälfte in Startups. Und man sieht es einfach in München in der Aktivität, auch zum Beispiel aus Celonis raus. Vor kurzem wurde zum Beispiel, gibt schon mehrere Unternehmen, ich glaube 4 oder 5 Unternehmen, die aus Celonis raus entstanden sind. Entweder Celonis Partner oder ganz andere. War jetzt gerade eine Firma, das sind 2 Kollegen, die waren bei uns im Machine Learning. Die haben sich dann selbstständig gemacht. Hat nichts mit Prose Mining zu tun, aber man hat natürlich dieses Know-how. Das wäre auch, wenn ich das nochmal machen würde, mein größtes Learning, wir sind ja direkt gestartet. Ich würde vorher noch ein Praktikum machen bei einem High-Growth-Startup. Und bei einem Anwenderunternehmen, weil man einfach so viel lernt und mit diesem Wissen, wenn man da 6 Monate investiert, vielleicht 2, 3 Jahre schneller ist. Im Nachhinein weiß man es immer besser, aber das ist so meine Einsicht dazu.
Jeff Bezos hat mal schon lange Jahre her geschrieben, was ihn umtreibt. Also Aktionärsbrief hat er dann dargestellt, für uns ist immer Tag 1. Ja, für ihn gibt's, deswegen ist er auch so aggressiv unterwegs. Für ihn geht nur jeden Tag wie Tag 1. Ich muss immer vorwärts, immer neue. Tickt ihr ähnlich? Also, dass ihr sagt, wir brennen immer noch neue Sachen oder das, wenn das mit Auslagerung passiert, ist ja ein ähnliches Prinzip. Aber ist da bei euch die Mentalität auch so? Volles Rohr immer?
Ich glaube, man muss da schon sich ständig weiterentwickeln, weil die Technologie sich ja weiterentwickelt, die Anwendung, Herausforderung der Kunden. Das beste Beispiel ist unsere Intelligent Business Cloud. Wir hatten ja bis zur 4. Generation, das lief alles super, wir sind sehr stark gewachsen, die Kunden sind zufrieden. Aber uns war klar, dass wenn wir wirklich diese Zehntausende von Kunden und den gesamten Weltmarkt bedienen, wir auf ein ganz neues Level. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn Sie sagen, parallel entwickeln Sie jetzt eine komplett neue Generation, wo Sie viele Dinge, also zum Beispiel die ganze Datenintegration, die lief vorher manuell, die ist jetzt vollständig automatisiert, da mussten wir ganze neue Abteilungen aufbauen und deshalb glaube ich schon, das treibt uns auch bei der Innovation. Das ist auch ein Grund, warum viele Celonauten auch bei Celonis sind, weil sie eigentlich jeden Tag das Limit, was möglich ist, noch ein kleines Stückchen weiter rausschütten. Genau, und Celonaut ist ein Celonis-Mitarbeiter.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, das ist ja was, so T-Shirts.
Integration, dann sind offenbar alle mit. Wie hoch ist die Fluktuation bei euch?
Die ist relativ gering.
Ja, das glaube ich. Wenn man Celonaut ist,
kommt. Dann will man es auch bleiben. Ja.
So hört sich das raus. Hört sich sehr interessant an. Doch, das ist positiv, glaube ich, so von der Grundidee. Hört sich das gut an. Ja, Daten, sprachst du auch gerade an, Cloud ist ja immer wieder ein Thema. Bei euch sicher auch.
Ja.
Eine eigene europäische Cloud, es gibt ja so viele Diskussionen drum. Wie
Gaia-X.
Gaia-X, genau. Herr Altmaier ist ja groß im Gespräch. Ist das für euch ein Thema? Habt ihr eine eigene Cloud oder wie macht ihr das?
Also wir haben unsere Intelligent Business Cloud als unsere Lösung, die wird aber auf verschiedenen Cloud-Providern betrieben, je nachdem, wo der Kunde ist und wo er seine Daten auch haben will. Wir arbeiten da sowohl mit Microsoft als auch mit Amazon zusammen, sodass der Kunde das dann in seiner jeweiligen Region nach seinen rechtlichen Anforderungen hosten kann, also sei es jetzt in Deutschland, sei es in den USA, sei es in Japan, damit man da immer lokal das dann entsprechend vor Ort hat. Die Intelligent Business Cloud ist aber immer oben drüber. Wir wollen die Infrastruktur nicht selbst betreiben, weil wir da einfach, ich bin der festen Überzeugung, wenn man was macht, muss man es sehr gut machen können und wir sind nicht die Experten.
Aber wäre dann sowas wie Gaia-X, wo es dann ein europäisches Netzwerk gibt, ein Thema oder ist euch das dann zu zerfasert, zu zersplittert?
Wenn das die Kunden wollen würden, wäre das für uns kein Problem, das auch mit draufzusetzen und damit dann auch zusammenzuarbeiten. Wir agieren ja als eine Schicht oberhalb des eigentlichen Cloud-Infrastruktur-Layers. Aber klar, wenn der Kunde das mit nutzen kann, wenn ihm das einen Mehrwert bringt, warum nicht? Also wir richten uns da immer wirklich nach dessen Anforderungen.
Wie siehst du in Deutschland den Bereich, wenn wir mal noch mal allgemein gucken, KI, Algorithmen und so weiter, wie stehen wir da? Von Forschung kennst du kennst ja beide Seiten, Forschung und Anwendung. Wenn man euch so hört, hört sich alles supi an. Wir spielen ganz vorne mit. Wie siehst du das? Du hast einen besseren Einblick.
Also ich glaube schon, dass es da ein Riesenpotenzial gibt und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Wahrscheinlich die meisten Unternehmen nutzen weniger als vielleicht 5 oder 7% ihrer Daten, um die digitale Transformation voranzutreiben. Und ich würde das nicht an einem einzelnen Land festmachen, das ist in einigen Branchen oder ähnliches. Ich glaube, was wir wirklich als Stärke haben, ist, wir haben sehr gut ausgebildete gerade Forschung in dem Bereich Mathematik, Physik, gerade erst diese ganzen, zum Beispiel aus dem CERN. Es gibt tausende von Physikern, die hoch ausgebildet sind, wirklich in der Datenanalyse aus diesen Experimenten da. Mhm. Und das können wir natürlich auch benutzen. Die Herausforderung ist dann wirklich, das in die Praxis zu überführen und dann auch das nutzbar zu machen.
Ja, aber das ist ja auch das Problem, was bei KI immer gesagt wird, dass wir eine super Forschung haben, es aber nicht hinkriegen, das in die Wirtschaft zu bekommen. Das ist ja dann schon auch ein länderspezifisches Problem, oder?
Ja, in anderen Ländern gibt es das Problem genauso.
Ja, das aber ist wenn wir jetzt nach China, USA schauen, ist es halt...
Da gibt es auch einzelne Leuchttürme, aber wenn ich jetzt mit einem amerikanischen Kunden oder einem deutschen Kunden rede, sind die Herausforderungen die gleichen. Da ist vor allem, wie mache ich das so leicht nutzbar, wie kann man das auch überführen. Das ist auch, wo wir uns sehr stark damit beschäftigen, weil sie natürlich, es muss so einfach sein, wie dass sie in ihr Auto starten. Sie können nicht, wenn sie einen Physikdoktor benötigen, um die Software zu starten, dann ist die Hemmschwelle natürlich schon viel höher, als wenn das eigentlich jeder Mitarbeiter nutzen kann.
Ja, das müsste man nämlich auch mal hinterfragen, ob in den USA, die ja deutlich mehr Unternehmen haben, wie da die Durchsetzungsgrad ist mit KI und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort drüben auch da jetzt 50% oder 70% der Unternehmen schon mit Algorithmen arbeiten.
Ich würde sagen, der ist, also aus meiner Erfahrung ist er gleich. Es gibt nur quasi einerseits mehr Leuchttürme, halt gerade in Kalifornien. Und
größere wahrscheinlich.
Und was sie voraus haben, sie adaptieren schneller. Die Evaluationszyklen sind viel kürzer. Dadurch kann es den Eindruck erzeugen. Aber in den USA gibt es ungefähr 8000 Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde Umsatz. Da gibt es noch ganz viel Potenzial, auch das noch voranzutreiben.
Okay, also alles relativ. Hey.
Ich habe eben, ich glaube, es war auf eurer Webseite, betreibt ihr da auch selber Aufklärungsarbeit? Weil KI ist ja immer so ein Thema, was jetzt auch nicht jeder vielleicht gleich versteht. Was bedeutet das überhaupt? Und ich meine, ich hatte bei euch auch einen Artikel gesehen, wo künstliche Intelligenz so im Ansatz erstmal erklärt wird. Seht ihr das auch als eure Aufgabe, da so ein bisschen Transparenz reinzubringen?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich haben wir natürlich die Herausforderung, gerade im B2B oder im Hochtechnologiebereich, dass unseren Kunden zu vermitteln, was kann man damit machen, wie setzt man das um. Das ist auch ein großer Teil meiner Aufgabe, wirklich einfach das zu erklären, wie kann man das nutzen und wie wirkt sich das zum Beispiel dann auf eine Führung von der Organisation aus, weil ich ja dann zum Beispiel viel mehr Verantwortung direkt an die Mitarbeiter delegieren kann, aber wie setzt man das Ganze darauf aus? Das ist, glaube ich, auch noch viel, viel Arbeit, die da vor allem steckt und das können nicht nur die Unternehmen allein, das müssen auch die Unis und die Politik und eigentlich schon von den Schulen beginnend auch, wie kann man das verantwortungsvoll nutzen?
Also müsste noch aus eurer Sicht auch mehr Aufklärungsarbeit passieren. Weil die Überschriften sind ja meistens Terminator oder irgendwas anderes in der Richtung. Das kommt ja dem nicht nahe. Ne? Ist ja auch nicht sehr kontraproduktiv für euch. Ne?
Ja, ich glaube, man muss das einfach bewusster wissen, welche Daten erzeugt man, wie werden die ausgewertet und was will man damit auch machen. Weil wir alle erzeugen ja Unmengen von Daten. Allein wenn wir uns mit unserem Handy fortbewegen, wird ständig der Standort gespeichert. Wenn wir eine Nachricht schicken, die Daten entstehen ja so und so, aber man muss sich dessen bewusst sein.
Wo wollt ihr noch hin mit Celonis?
Wir haben noch einen ganz großen Weg vor uns. Wir sind ja,
ja
eigentlich
klar, aber so sagen wir
Millionen von Unternehmen.
Millionen, die noch kein Celonis haben.
Ja, aber, es ist ja, also
ja, aber wollt ihr euch noch breiter aufstellen oder seid ihr, sag ich mal, in diesem Bereich, den ihr jetzt abgedeckt habt, oder habt ihr schon, keine Ahnung, dass man, was weiß ich, noch machen kann?
Also bei uns geht es eigentlich darum, wir nennen das Super Fluid Experiences. Das heißt, es ist, wenn man zum Beispiel was bei Amazon bestellt. Man bestellt es, kommt am nächsten Tag, aber es funktioniert einwandfrei. Und wir wollen eigentlich sicherstellen, dass jeder Mensch in jedem Ablauf wirklich super fluid experiences hat. Das heißt, alle Unternehmen da wirklich damit zu versorgen, das Ganze aufzubauen. Deshalb gibt es für uns einfach ein großes Wachstumspotenzial. Das werden wir einerseits erschließen, indem wir mehr Länder gehen, mit mehr Partnern zusammenarbeiten, aber auch technologisch ständig weiterentwickeln, aber immer in diesem Kontext des Prozesses, weil da sind wir einfach die Experten. Deshalb ist es eigentlich, das Thema, glaube ich, jetzt viel erreicht. Die Frage ist aber, wie viel ist noch vor uns? Und da ist, glaube ich, noch mehr vor uns, als hinter uns liegt.
Okay. Habt ihr echte Konkurrenten in dem Sinne? Weil ihr arbeitet ja mit SAP, die Datenlieferanten sind ja nur eure Datenlieferanten und nicht Konkurrenten, sondern...
Unser Konkurrent ist hauptsächlich die Post-it-Notes und die Berater.
Ja, okay, das kann
und
man...
Und die Köpfe, die das noch nicht verstanden haben.
Die Post-its, ja, das ist dann schon ein ganz großer Schritt. Vom Fax zum
Mobilfunk. Ja, wenn man mit den Kunden redet, ist es einfach nur solches Potenzial, das da drin steckt.
Wem ist es denn einfacher, mit Mittelständlern oder mit den Großen?
Nicht so einfach zu sagen. Es gibt da viele unglaublich innovative. Ich glaube, es kommt auf die einzelnen Menschen an in den Bereichen. Es gibt die Innovatoren, die das vorantreiben. Wir haben morgen zum Beispiel unsere Superfluid World Tour in München. Und da sieht man genau diese Leute, oder die auf unseren Event sprechen. Das sind meistens wirklich die Innovatoren, die das vorantreiben und dann sehen das andere und übernehmen das, wie man das in der jeweiligen Branche oder in der jeweiligen Region. Also ich glaube, es liegt nicht an der Unternehmensgröße. Es gibt einige Unternehmen, die sind natürlich naturgemäß aufgeschlossen. Na klar, eine Firma wie Uber, die nimmt schneller Technologie auf als ein deutscher Mittelständler, weil es einfach natürlich im Kern ein Technologieunternehmen ist. Aber es gibt auch viele unglaublich innovative deutsche Mittelständler, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch in anderen Ländern.
Wir kennen sogar einen Bäckermeister, der ganz innovativ war. Mit
Elektromobilität. Also noch ein anderer, nicht?
Noch ein anderer. Den empfehle ich mal, den Herrn Schüren in Hilden zu besuchen.
Ja.
Der seit Jahren über Elektromobilität damit kämpft und dafür kämpft und sehr viel erreicht hat da in dem Bereich. Ist hochinteressant.
Also, ja.
Kann ich nur empfehlen. War auch hier im Podcast, sollte man sich unbedingt mal anhören.
Kleine Cross-Werbung.
Ja, Cross-Werbung. Ja.
Ja, letzte Frage.
Ja. Stell du?
Ja, also unsere letzte Frage ist immer, wir möchten mal gerne eine Schulnote wissen von unserem Gast. Und zwar sehr gut bis ungenügend, das klassische deutsche System, und zwar im jeweiligen Bereich. Jetzt ist die Frage, welchen Bereich?
KI und KI in der deutschen Wirtschaft, würde ich mal sagen. Wie stehen wir da?
In der Anwendung, nicht in der Forschung. Da sind wir gut. Wie sind wir in der Anwendung?
Ich würde sagen, eine klassische 4-, also ausreichend Minus.
Okay. Ihr seid ja beispielhaft. Ihr müsst doch den Durchschnitt eigentlich drücken auf 3-.
Aber ich sehe, da ist noch so viel Potenzial.
Das schaffen wir noch?
Ja, schaffen tun wir das auf jeden Fall. Das ist eine Frage der Zeit. Ja.
Haben wir die denn?
Ich glaube schon. Es gibt auf jeden Fall, es gibt die Basis und es wird auch aufgenommen. Aber klar, ich glaube schon, dass man das hinkriegen kann und dass auch die Weichen dafür gestellt sind.
Bastian ist optimistisch, das ist gut.
Das ist gut.
Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit.
Macht mir Hoffnung. Ja, vielen Dank.